Kapitel 28 Christi Verhör. Als die Engel den Himmel verließen, legten sie traurig ihre glänzenden Kronen nieder. Sie konnten sie nicht tragen, während ihr Gebieter leiden und eine Dornenkrone tragen musste. Satan und seine Engel waren eifrig damit beschäftigt, im Gerichtssaal jedes menschliche Gefühl des Mitleids zu vernichten. Durch ihren Einfluss herrschte eine prickelnde und vergiftete Atmosphäre vor. Sie verleiteten die hohen Priester und Ältesten dazu, Jesus in einer Weise zu beleidigen und zu misshandeln, die für die menschliche Natur am schwersten zu ertragen ist. Durch Spott und Gewalttätigkeiten wollte Satan erreichen, dass sich der Sohn Gottes zum Klagen und Murren hinreißen ließ oder seine göttliche Kraft offenbaren würde, um sich aus den Händen der Menge zu befreien. Damit hätte er den Erlösungsplan schließlich doch noch zum Scheitern gebracht. Petrus war Jesus nach seiner Gefangennahme gefolgt. Er war sehr besorgt, was man mit Jesus machen würde. Doch als man ihn beschuldigte, einer seiner Jünger zu sein, fürchtete er um seine eigene Sicherheit und behauptete, den Mann nicht zu kennen. Die Jünger waren bekannt wegen ihrer reinen Sprache. Doch Petrus leugnete beim dritten Mal mit Fluchen und Schwören, ein Jünger Christi zu sein, um seine Ankläger zu überzeugen. Jesus, der nicht weit entfernt von ihm stand, blickte ihn traurig und enttäuscht an. Plötzlich erinnerte sich der Jünger an Jesu Worte, die er während des Abendmahls gesprochen hatte, und an seine eigene übereifrige Behauptung.
Wenn auch alle sich an dir ärgerten, ich werde mich niemals an dir ärgern.
Mit Fluchen und Schwören hatte er seinen Herrn verleugnet. Aber Jesu Blick brachte das Herz von Petrus zum Schmelzen und rettete ihn. Er weinte bitterlich und bereute seine große Sünde, wurde bekehrt und war dann vorbereitet, seine Brüder zu stärken. Die Menschenmenge schrie nach Jesu Blut. Man geißelte ihn aufs Grausamste, zog ihm einen alten königlichen Purpurmantel an und setzte eine Dornenkrone auf sein heiliges Haupt. Dann gaben sie ihm einen Rohrstab in die Hand, beugten sich vor ihm und verspotteten ihn.
Sei gegrüßt, König der Juden!
Danach nahmen sie ihm den Rohrstab aus der Hand und schlugen ihn damit aufs Haupt, so daß sich die Dornen in die Schläfe bohrten und Blutstropfen über sein Gesicht und seinen Bart rannen. Die Engel konnten diesen Anblick kaum ertragen. Sie wollten Jesus befreien, aber die leitenden Engel verboten es ihnen. Sie sagten, dass ein hohes Lösegeld für die Menschheit bezahlt werden müsse. Doch die Erlösung wäre vollständig und würde Satans Tod, der die Macht des Todes besaß, zur Folge haben. Jesus wusste, dass die Engel Zeuge seiner Demütigung waren. Der geringste Engel hätte jene spottende Menge kraftlos machen und den Heiland sofort befreien können. Wenn er seinen Vater darum gebeten hätte, würden die Engel ihn sofort befreit haben. Aber er musste die grausame Gewalt der bösen Menschen ertragen, um den Erlösungsplan zu erfüllen. So stand Jesus demütig und ruhig vor der wütenden Menge, während sie ihn aufs Schändlichste misshandelten. Sie spuckten ihm ins Angesicht, in das Angesicht, vor dem sie sich eines Tages verstecken werden, welches die Stadt Gottes erleuchten und welches heller als die Sonne strahlen wird. Kein Ärger lag in seinem Blick, als seine Peiniger sein Haupt verhüllten, ihn ins Gesicht schlugen und riefen:
Weissage, wer es ist, der dich schlug!
Die Engel waren erschüttert und hätten sofort eingegriffen und ihn befreit. Doch die befehlshabenden Engel hielten sie zurück. Einige seiner Jünger hatten Mut gefasst, folgten Jesus in die Gerichtshalle und wurden Zeugen der Gerichtsverhandlung. Sie warteten auf eine Offenbarung seiner göttlichen Kraft und hofften, er würde sich aus den Händen seiner Feinde befreien oder sie für ihre Grausamkeit bestrafen. Schwankend zwischen Hoffnung und Zweifel fürchteten sie, sie seien getäuscht worden. Doch die Stimme, die sie auf dem Verklärungsberg gehört, und die Herrlichkeit, die sie dort gesehen hatten, stärkten ihren Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes war. Sie riefen sich seine Wundertaten ins Gedächtnis zurück, die sie miterlebt hatten, wie er die Kranken geheilt, die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet, Teufel gestraft und ausgetrieben, Tote zum Leben erweckt und sogar Wind und Wellen beruhigt hatte. Sie konnten es nicht glauben, dass er sterben müsse. Noch immer hofften sie, er würde die Macht ergreifen und die blutrünstige Menge mit gebieterischer Stimme vertreiben, wie damals im Tempel, als er die Händler aus seines Vaters Haus vertrieben hatte und sie wie vor einer Schar bewaffneter Soldaten geflohen waren. Bis zuletzt erwarteten die Jünger, dass Jesus seine Macht zeigen würde, um alle davon zu überzeugen, dass er der König Israels sei. Judas war von bitteren Gewissensbissen und Scham über seinen Verrat an Jesus erfüllt. Die Misshandlungen des Erlösers, die er mit ansehen musste, überwältigten ihn. Er hatte Jesus geliebt, aber das Geld noch mehr. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Jesus sich von dem Mob, den er anführte, gefangen nehmen lassen würde. Er dachte, Jesus würde ein Wunder wirken und sich selbst befreien. Doch als er die aufgebrachte Menge, die nach seinem Blut verlangte, in der Gerichtshalle miterlebte, wurde er sich der Tiefe seiner Schuld bewusst. Während Jesus von vielen heftig angeklagt wurde, drängte Judas durch die Menge und bekannte, dass er unschuldig Blut verraten habe. Er wollte den Priestern das Geld zurückgeben, das sie ihm bezahlt hatten, und flehte sie an, Jesus freizugeben, weil er völlig unschuldig sei. Für einen kurzen Augenblick verstummten die verwirrten Priester voller Schrecken. Sie wollten nicht, dass es bekannt würde unter dem Volk, dass sie einen der angeblichen Nachfolger Jesu gedungen hatten, um ihn in ihre Hände zu verraten. Niemand sollte erfahren, dass sie ihn wie einen Dieb gesucht und heimlich ergriffen hatten. Doch Judas Bekenntnis und sein verstörtes, schuldiges Aussehen stellte die Priester bloß und machte deutlich, dass sie Jesus aus Hass ergriffen hatten. Als Judas mit lauter Stimme Jesu Unschuld beteuerte, erwiderten die Priester:
Was geht uns das an? Da, sieh zu!
Endlich hatten sie Jesus in ihrer Gewalt und waren entschlossen, ihn festzuhalten. Verzweifelt warf Judas das Geld, das er jetzt verachtete, den Priestern zu Füßen, die ihn bezahlt hatten. Von qualvollen Gewissensbissen und Schuldgefühlen überwältigt, ging er hinaus und erhängte sich. Unter der Menge befanden sich viele Anhänger Jesu, und sein Schweigen auf alle Fragen, setzte sie in Erstaunen. Trotz allen Spottes und der Gewalttätigkeiten des Mobs zeigte Jesu Angesicht keine Angst oder Beunruhigung. Alles ertrug er mit Würde und Gelassenheit. Die Zuschauer wunderten sich und verglichen sein festes, würdiges Verhalten mit dem Benehmen der Menschen, die über ihn zu Gericht saßen. Einer sagte zum anderen, er gleiche mehr einem König als irgendeinem der anderen Führer, die im Saal waren. Er trug keine Merkmale eines Verbrechers. Seine Augen waren sanft, klar und unerschrocken, seine Stirn breit und hoch und sein Gesichtsausdruck gütig und edel. Viele erzitterten, weil seine Geduld und Nachsicht so außergewöhnlich waren. Selbst Herodes und Pilatus beunruhigte sein edles, gottähnliches Verhalten. Von Anfang an war Pilatus davon überzeugt, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war. Er hielt ihn für einen außergewöhnlichen Menschen und für vollkommen unschuldig in Bezug auf die Anklagen, die gegen ihn vorgebracht wurden. Die Engel, die diese Szenen miterlebten, erkannten die innere Überzeugung des römischen Statthalters. Um ihn vor der schrecklichen Tat zu bewahren, Jesus der Kreuzigung auszuliefern, wurde ein Engel zu seiner Frau gesandt, die ihr im Traum mitteilte, dass es der unschuldige Sohn Gottes sei, in dessen Gerichtsverfahren ihr Mann hineingezogen wurde. Sofort sandte sie eine Botschaft zu Pilatus, dass sie im Traum um Jesu Willen gelitten habe, und warnte ihn:
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten?
Der Bote drängte sich durch die Menge und übergab Pilatus den Brief. Als er ihn las, wurde er blass und zitterte und entschloss sich sofort, Christus nicht zum Tod am Kreuz zu verurteilen. Wenn die Juden Jesu Blut verlangen würden, würde er nicht zustimmen, sondern versuchen, ihn zu befreien. Pilatus war sehr erleichtert, als er erfuhr, dass Herodes in Jerusalem weilte, denn er hoffte, sich von der Verantwortung für das Gerichtsverfahren und Jesu Verurteilung befreien zu können. Sofort schickte er ihn mit seinen Anklägern zu Herodes. Dieser Herrscher hatte sich durch seine Sünden verhärtet. Die Hinrichtung Johannes des Täufers hatte sein Gewissen so sehr belastet, dass er sich nicht davon befreien konnte. Als er von Jesus und seinen mächtigen Werken hörte, fürchtete er sich und zitterte, denn er glaubte, dass Jesus der von den Toten auferstandene Johannes der Täufer sei. Als Pilatus Jesus seinen Händen auslieferte, betrachtete er es als Anerkennung seiner Macht, Autorität und seines Urteilsvermögens. Die beiden Herrscher, die vorher Feinde gewesen waren, wurden dadurch Freunde. Herodes freute sich, Jesus zu sehen, denn er wollte einige mächtige Wunder zu seiner eigenen Befriedigung erleben. Doch es war nicht Aufgabe Jesu, Neugierde zu befriedigen oder für seine eigene Sicherheit zu sorgen. Seine göttliche, wunderwirkende Macht durfte nur zum Heil für andere angewandt werden, aber nicht für sich selbst. Jesus beantwortete weder die Fragen, die Herodes ihm stellte, noch erwiderte er etwas auf die heftigen Anklagen seiner Feinde, die ihn leidenschaftlich beschuldigten. Da Jesus sich vor seiner Macht nicht zu fürchten schien, geriet Herodes in Wut und verlachte, verspottete und misshandelte ihn durch seine Kriegsknechte. Dennoch war er über Jesu edle, gottähnliche Erscheinung trotz aller Misshandlungen erstaunt und hatte Angst, ihn zu verurteilen. Deshalb sandte er ihn zu Pilatus zurück. Satan und seine Engel beeinflussten Pilatus und versuchten, ihn ins eigene Verderben zu stürzen. Falls er Jesus nicht verurteilen würde, so flüsterten sie ihm ein, würden es andere tun. Die Menge verlangte nach seinem Blut. Falls er ihnen Jesus nicht zur Kreuzigung ausliefern würde, würde er seine Macht und alle weltlichen Ehren verlieren und als Anhänger des Betrügers denunziert werden. Aus Angst, seine Macht und Autorität zu verlieren, stimmte er der Kreuzigung Jesu zu. Dennoch schob er die Schuld für Jesu Blut seinen Anklägern zu. Die Menge akzeptierte es und schrie:
Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!
Doch Pilatus konnte sich nicht von seiner Schuld am Blute Christi reinwaschen, weil er aus selbstsüchtigen Interessen und wegen seiner Liebe vor den Großen dieser Welt geehrt zu werden, einen unschuldigen Mann dem Tode übergeben hatte. Wäre Pilatus seinen eigenen Überzeugungen gefolgt, hätte er mit Jesu Verurteilung nichts zu tun gehabt. Jesu Worte und Verhalten während seines Verhörs hatten auf viele der Anwesenden einen tiefen Eindruck gemacht. Die Folgen machten sich erst nach seiner Auferstehung bemerkbar. Unter denen, die sich der Gemeinde später anschlossen, befanden sich viele, deren Bekehrung auf die Zeit seines Verhörs zurückzuführen war. Satans Wut war groß, als er erkennen musste, dass alle Gräueltaten der Juden Jesus nicht zum geringsten Murren veranlasst hatten. Obwohl er die menschliche Natur angenommen hatte, hielt ihn die Kraft Gottes aufrecht. Er wich nicht im geringsten vom Willen seines Vaters ab.